Abendjournal und ich gebe jetzt weiter zum Journal Panorama und zu Cornelia Krebs.
Ö1 Journal Panorama.
Guten Abend. Georgien sei ein Land auf der Suche nach sich selbst, heißt es oft. Und tatsächlich scheinen sowohl die politische Klasse als auch Teile der Gesellschaft den Spagat zu versuchen zwischen einer eindeutigen politischen Orientierung in Richtung Europa einerseits und streng konservativen Traditionen andererseits. Neben der Begeisterung für den Westen spielen noch immer das Erbe der sowjetischen Vergangenheit und auch der starke Einfluss der orthodoxen Kirche eine zentrale Rolle. Diese, wie auch zutiefst patriarchalisch geprägte Teile der Gesellschaft, vertreten nicht nur deutlich homosexuellenfeindliche Standpunkte, sondern auch ein äußerst repressives, starres Frauenbild. Doch mutige Frauen begehren zusehends gegen diese Unterdrückung auf. Spätestens seit Georgien 2014 ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union unterzeichnet hat, gibt es auch auf politischer Ebene Initiativen zur rechtlichen und alltäglichen Gleichberechtigung. Bei allem Ehrgeiz, den die Georgier bei der Modernisierung ihres Landes an den Tag legen, liegt noch ein langes Stück Weg vor ihnen, hat Cornelius Wüllenkämper herausgefunden, der in Georgiens Hauptstadt Tiflis mit Politikern, Aktivistinnen, Künstlern und Unternehmerinnen gesprochen hat.
Am 17. Mai, dem sogenannten Idaho Day, an dem sexuelle Minderheiten weltweit Anerkennung einfordern, kommt es in Georgiens Hauptstadt Tiflis regelmäßig zu gewalttätigen Ausschreitungen. Ein Grüppchen von Demonstranten mit Aufrufen zur Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung wird umzingelt, beschimpft und tätlich angegriffen. Als die Demonstranten in einen bereitgestellten Bus flüchten, gehen Scheiben zu Bruch. Der Aufmarsch droht, sich in einen Lynchmob zu verwandeln.
Wacht auf, kommt zu Sinnen. Was ist los mit Georgien, unserem Vaterland? Sind dafür unsere Soldaten gestorben?
Wer braucht diesen Zirkus? Wer es nötig hat, soll es zu Hause tun.
Wenn man mit Sex handelt, verkauft man seine Seele. Lasst uns nicht so verderben. Wir brauchen ein Georgien mit Moral. Sei gesegnet, moralisches Georgien. Lebe hoch, lebe hoch, lebe hoch.
Radical groups threatened that they would attack the demonstration of Idaho.
In diesem Jahr haben radikale Gruppen angedroht, die Idaho-Demonstranten wieder anzugreifen. Unsere Polizeiführung hat daraufhin erklärt, dass sie uns nicht beschützen können. Das war schon lustig.
Die Psychotherapeutin, Aktivistin und Autorin Tama Tandashvili sitzt in ihrem Besprechungszimmer im ultramodernen Bürogebäude Fabrika im Tiflisser Hipsterbezirk Wake. Die freundliche Mitreißigerin gilt als eine der wichtigsten Protagonistinnen gegen die Unterdrückung sexueller Minderheiten. Sie bietet nicht nur therapeutische Hilfe für Opfer von Diskriminierung, sondern verhandelt auch eloquent mit den staatlichen Autoritäten.
Im Innenministerium haben sie uns gesagt, was können wir schon tun, wenn sie euch angreifen? Die Idaho-Demonstration am 17. Mai 2013 forderte zahlreiche Verletzte, weil die orthodoxe Kirche und zwar auch gemäßigte Priester kriminelle Schlägertrupps mobilisiert hatten. Anschließend hat die Kirche den 17. Mai gekapert und ihn zum Tag der Familie erklärt. Und natürlich meinen sie damit die heterosexuelle Familie. Jedes Jahr feiern sie das jetzt. Sie sind davon überzeugt, dass sich der Mensch beim Idaho Day zu Gott erheben würde. Es ist ziemlich dumm, so etwas zu behaupten, aber so ist es nun einmal.
Ihr verfassungsmäßiges Versammlungsrecht haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen. Sie sind in kleineren Gruppen aufgetreten. Es kam zu vereinzelten homophoben Übergriffen. Eine Massenjagd wie in der Vergangenheit blieb aus. Selbst gemäßigte Stimmen aus der orthodoxen Kirche, etwa der Tiflisser Erzpriester David Lasurashvili, machen entschieden gegen die vermeintliche Verwahrlosung der Sitten mobil. Schon 2014, als Georgiens Parlament im Zuge des Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union das erste Antidiskriminierungsgesetz verabschiedete, ließ der Erzpriester wissen, er wolle kein niederländisches Europa, sondern ein Europa, in dem 800.000 Menschen gegen Homosexualität demonstrieren. Diese Worte wiegen schwer angesichts des enormen Einflusses der Kirche. Über 80% der Bevölkerung gelten als aktive Gläubige. Das archaische, repressive Verständnis von Geschlechterrollen und sexueller Identität ist zumindest in Teilen der georgischen Gesellschaft tief verwurzelt und gilt als eine Art patriotische Pflicht zur Verteidigung nationaler, traditioneller Werte.
I believe we are no longer in a war or in wars.
Ich bin davon überzeugt, dass heutige Kriege nicht mehr zwischen Ländern geführt werden. Es gibt nur einen Krieg auf diesem Planeten, und zwar den zwischen verschiedenen Lebens- und Familienkulturen, zwischen der menschlichen Kultur und der familienfeindlichen Kultur, der Kultur des Todes, des Konsums und des Hedonismus, der uns alle sehr unglücklich macht. Die Front in diesem Krieg verläuft nicht geografisch, sondern im Wohnzimmer und im Schlafzimmer eines jeden Einzelnen von uns, wo unsere Ehefrauen und Kinder schlafen. Wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir in diesem Krieg stehen wollen.
Where your wife and my wife, our children sleep, and we are all to choose which side do we want to take in that war.
Meint etwa der mächtige und äußerst populäre georgische Milliardär Levan Vasace. Vasace ist eine der einflussreichsten Stimmen im Kampf gegen die sündhafte Libertinage als Import aus dem Westen.
Your current pseudo-moral standards need to stay outside of Georgia.
Wir müssen die gegenwärtigen moralischen Standards des Westens von Georgien fernhalten, wenn wir die Institution der Familie bewahren wollen, wie sie immer gewesen ist. Wir kämpfen für unsere Meinungsfreiheit und für unsere menschliche Würde. Wenn Sie glauben, unanständiges, radikales Sozialverhalten ist das, was Sie wollen, so ist das Ihre Wahl. Aber wenn ich glaube, dass das eine peinliche Sünde ist, dann möchte ich in einer Gesellschaft leben, in der ich das auch sagen darf.
Allein aufgrund der negativen demografischen Entwicklung habe jeder die Pflicht, so viele Kinder wie möglich in die Welt zu setzen. Solche und ähnliche Reden sind in Georgiens traditionsbewussten Kreisen kein Einzelfall. Das hat die Psychotherapeutin und Autorin Tamatandashvili am eigenen Leibe erfahren. Ihr 2016 erschienener Roman über lesbische Paare, männliche Gewalt sowie über die enge Verstrickung zwischen der Kirche und den kriminellen Bürgerkriegsmilizen aus den 1990er Jahren waren ein gewollter Frontalangriff auf das konservative Establishment. Für ihre deutliche literarisch-politische Stellungnahme ist Tandashvili überschwänglich gelobt und heftig attackiert worden.
Ich wusste natürlich, dass ich mit diesem Roman polarisieren werde. Meine Lektorin etwa hatte Angst, dass ihr Name im Buch erscheint, weil ich die orthodoxe Kirche kritisiere und sie Angst vor politischen Konsequenzen hatte. Und ich verstand das sehr gut. Für mich war das ein Zeichen dafür, dass meine Provokation funktionierte. Damals erhielt ich viele Nachrichten von jungen Frauen, die mir dafür dankten, dass ich in meinem Roman ihre eigene Geschichte erzählte und sie sich dadurch nicht mehr so isoliert fühlten. Andere wiederum drohten mir mit dem Tode und schrieben, dass sie wüssten, wo ich wohne und wie sie an mich herankommen. Ich arbeitete damals nebenher als Beraterin einer Initiative für sexuelle Minderheiten und war Morddrohungen bereits gewohnt.
Die Hauptfigur von Tandashvilis Roman Löwenzahn-Wirbelsturm in Orange ist eine junge Frau namens Elene, die zum Opfer des tiefen Konflikts über gesellschaftliche und kulturelle Werte in Georgien wird. Elenes männlicher Gegenpart und Peiniger ist Mserosa. Der Abkömmling einer bereits zu Sowjetzeiten privilegierten Familie ist es gewohnt, sich das zu nehmen, was er möchte: Positionen, Geld, Macht und Frauen.
We had some Soviet elite. And the Soviet Union was gone, and somehow people think that, you know, the elite.
Nach dem Ende der Sowjetunion sind die alten Eliten im Sattel geblieben. Sie haben die Macht und das Geld einfach nicht abgegeben. Sie konnten ins Ausland zum Studieren gehen. Es waren die ersten Georgier, die westliche Bildung genossen. Zurück in Georgien versuchten sie dann, westliche Werte mit der patriarchalischen Tradition und ihrer Vorstellung von Männlichkeit in Einklang zu bringen. Die Figur Mserosa in meinem Roman ist ein Symbol für diese Klasse, die gerne modern wäre, aber innerlich komplett verrottet ist. Genau wie die georgische Vorstellung von Männlichkeit.
But he is pretty much rotten from inside as the entire idea of Georgian masculinity, I guess.
Mserosa hatte gerade sein erstes Soros-Diplom aus Ungarn mitgebracht, als er Elene Revisvili kennenlernte. Ende der düsteren 90er Jahre gab es sicher nur ein Dutzend Studenten, die die georgischen Grenzen überschritten hatten. Demzufolge wandelte sich Mserosa gleich zu Beginn des Semesters von einem Typen, der auf der Straße herumhing, zu einem Hoffnungsträger. Elene glich mit ihrer wachsfarbenen Haut und dem dunkelschwarzen Haar einer zarten Marmorstatue. Sie war unheimlich, bis zum Sinnesverlust schön, fleißig und wohlerzogen. Mserosa fragte sich nicht mehr, ob er der Begierde erlag, der Verliebtheit oder der Liebe. Ihm rutschte nur das Herz aus Angst fast in die Hose, dass dieser hellste Stern die Küche eines anderen erleuchten würde. Mserosa versuchte sein Möglichstes, aber das brachte nichts. Elene kam nicht nur ihm, sondern auch keinem anderen Mann nahe.
Als Mserosa erfährt, dass seine Angebetete mit Frauen verkehrt, fällt seine Fassade eines Verfechters von Demokratie und Menschenrechten. In schockierenden Szenen beschreibt Tamar Tandashvili Mserosas Wandlung zu einer machistischen, gewalttätigen Bestie, die zudem von den alten sowjetischen Eliten und der orthodoxen Kirche Georgiens gedeckt wird. Das georgische Männlichkeitsbild, das hört man immer wieder, wenn man mit Frauen und Männern in Tiflis spricht, sei in der Krise. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Unabhängigkeit Georgiens 1991 seien es vor allem die Frauen gewesen, die die Gesellschaft veränderten und die Männer aus ihrer Schockstarre lösten. In der Sowjetunion spielte das kleine Land am Ostufer des Schwarzen Meeres, eingeklemmt zwischen Russland und der Türkei, eine wichtige Rolle. Nicht nur galt Tiflis mit seiner pittoresken Architektur, einem fast mediterranen Klima, der ausgezeichneten Küche und der jahrtausendealten Tradition des Weinkelterns als Paris des Kaukasus. Mit Josef Besarionis Tsetsugashvili alias Josef Stalin und dem gefürchteten Geheimdienstchef Lavrenti Beria kamen gleich zwei zentrale Figuren der Sowjetdiktatur aus Georgien. Der Stolz auf Stalin als männliche Heldenfigur, den größten Sohn Georgiens, wie Nikita Chruschtschow später spöttisch bemerkte, ist noch immer groß. In Gori, einer Kleinstadt etwa 70 Kilometer nordwestlich von Tiflis, ist Stalins Geburtshaus zu bewundern und sein gepanzerter Eisenbahnwaggon, mit dem er zu internationalen Konferenzen nach Jalta und Potsdam reiste. Der Gang durch den pompösen Museumstrakt führt vorbei an einer denkbar unkritischen, wundersam salbungsvoll inszenierten Aufreihung an Porträts des Diktators, diversen Alltagsutensilien wie Pfeifen, Federhaltern, Brillen, dem Salonklavier, Briefen, Büsten und anderen Devotionalien. Erst ganz am Ende des Rundgangs in einem kleinen, dunklen Raum im Erdgeschoss weist ein winziges Schild auf die Opfer des Massenmörders hin. Von den 20 Millionen Toten des stalinschen Terrors steht hier zwar nichts, aber immerhin von den zurückgekehrten deportierten Georgiern. Die offizielle Museumsführerin lässt sich zu einem Kommentar hinreißen.
Es ist interessant, dass wir heute hier nur einen kleinen Teil der Ausstellung haben, in dem die negativen Seiten gezeigt werden. Die Ausstellung im ersten Stock stammt noch aus der Sowjetzeit. Aber das georgische Kultusministerium plant, die gesamte Ausstellung zu ändern. Wann genau das passieren soll, darüber habe ich keine Informationen.
In der älteren Generation herrsche eine einhellige Bewunderung für Stalin, so führt die Museumsangestellte aus. Vor allem die jüngeren, gebildeten Menschen hätten eher eine kritische Sichtweise auf den wohl bekanntesten Georgier der Weltgeschichte. Auch hier im Museum von Gori scheint man die Zerrissenheit der georgischen Gesellschaft, ihrer Vorbilder und Orientierungsmarken greifen zu können. Die Unabhängigkeit 1991, der Bürgerkrieg um die abtrünnige Republik Abchasien ein Jahr später, immer neue politische und soziale Um- und Einbrüche, die wirtschaftliche Öffnung des Landes durch den ehemaligen Präsidenten Michail Saakaschwili, seine Flucht in die Ukraine. Georgien ist ein Land, das sich in den vergangenen 3 Jahrzehnten enorm verändert und viele dieser Veränderungen nicht ansatzweise verarbeitet hat. Oder, wie es der Schriftsteller Lascha Bugatze ausdrückt, wir sind am Rande des Nervenzusammenbruchs. Noch im Jahre 2008, während des Südossetienkrieges mit Russland, brannten in Stalins Geburtsort Gori ganze Wohnsiedlungen nieder, die Russlands Armee zuvor bombardiert hatte. Der Krieg gegen den übermächtigen Nachbarn, der Georgien fast 200 Jahre lang beherrschte, wirkt bis heute wie ein Trauma, auch und vor allem für das Selbstverständnis der georgischen Männer.
Das Leben der letzten 30 Jahre hat das Verhältnis zwischen den Geschlechtern in Georgien grob gemacht. Es fehlt an einer gewissen Hochachtung vor der Frau. Dabei sind die georgischen Männer eigentlich durchaus galant. Aber der Bürgerkrieg in den 1990ern und der Krieg mit Russland 2008 hat sie hart gemacht.
Die bekannte georgische Humoristin und Autorin Tamri Prakatsche glaubt nicht daran, dass die georgischen Frauen sich von Männern unterdrücken lassen. Sie hat eher Mitgefühl für die geschundene Seele der Männer, die ihre Rolle in der neuen Gesellschaft erst noch finden müssen. Die tiefgläubige orthodoxe Christin Prakatsche ist zugleich alleinerziehende Mutter einer Tochter und entspricht damit ganz und gar nicht dem traditionellen Familienbild. Wer sich als selbstbewusste Frau zu patriotischen und kirchlichen Werten bekennt, der genießt gewisse Freiheiten. Für ihre Kurzgeschichte »Gärtnern im Kriegsgebiet« hat Prakatsche unlängst einen wichtigen georgischen Literaturpreis erhalten. Ihre Erzählung handelt von einem ungleichen Bruderpaar. Während Saliko mangels beruflicher Perspektive samt Frau aus Georgien in die USA emigriert, verteidigt sein Bruder Robinson ihren Garten starrköpfig gegen den Einmarsch der russischen Armee 2008. Eine Don Quixote-Geschichte, mit der Tamri Prakatsche zugleich über die Rolle des Individuums im Krieg resoniert.
Die Erzählung »Gärtnern im Kriegsgebiet« habe ich auf dem Land bei meiner Mutter geschrieben, direkt an der Grenze zum von Russland okkupierten Teil Georgiens. Während ich mich um den Garten kümmerte, patrouillierte russisches Militär direkt vor meinen Augen. Das war der Beginn des Krieges. In dem Augenblick habe ich bereut, kein Mann zu sein, denn ich hätte ein Gewehr in die Hand genommen und ich wäre in den Krieg gezogen. Dann wurde mir bewusst, dass ich als Frau auch etwas tun kann, besonders als Schriftstellerin. Ich habe Worte, mit denen ich kämpfen kann. Wir haben in Georgien die Redewendung, dass man einen Menschen mit Worten töten kann.
Aber nicht nur Kulturschaffende beschäftigen sich mit den Traditionen und Transformationen der georgischen Gesellschaft, mit sich verändernden Rollenbildern und dem Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Längst hat das Thema auch den politischen Raum erobert, denn das erklärte Ziel der georgischen Politik ist nach wie vor eine enge Anbindung an den Westen, eine Mitgliedschaft in der EU und, noch wichtiger als Schutz vor der Bedrohung aus Russland, die Aufnahme in die NATO. Durch die Ratifizierung des Assoziierungsabkommens mit der EU 2014 hat sich auch auf dem Gebiet der Gleichstellung von Mann und Frau einiges getan, zumindest auf dem Papier. Georgische Frauen würden aber bis heute sowohl am Arbeitsplatz als auch bereits beim Vorstellungsverfahren deutlich diskriminiert, glaubt Raisa Lipertigliani. Die Juristin ist Vizepräsidentin der International Trade Union Confederation des Georgischen Gewerkschaftsbundes und beschäftigt sich vor allem mit Fragen der Gleichstellung.
Die Segregation zwischen Männer- und Frauenberufen und auch die Diskriminierung ist noch immer problematisch. Nicht nur in der Privatwirtschaft. Auch in staatlichen Strukturen kann es vorkommen, dass Männer und Frauen für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt werden. Das gilt für den Bildungssektor, aber unlängst haben wir uns auch mit einem Fall aus den staatlichen Museen beschäftigt. Ein männlicher Vizedirektor verdiente dort genau doppelt so viel wie eine weibliche Vizedirektorin, und zwar ohne weitere Begründung. Erst als wir einen Prozess anstrengten, wurde argumentiert, dass die Vizedirektorin eine familiäre Verantwortung trage und sich um ihre Kinder kümmern müsse. Also hatte der Direktor entschieden, dass sie ihren Beruf nicht in gleicher Weise wahrnehmen könne, obwohl sie das ausdrücklich wollte.
Georgiens Ratifizierung der Europäischen Sozialcharta, die Bemühungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorsieht, hat bisher wenig bewirkt, betont Raisa Lipertigliani. Zwar habe das georgische Parlament 2013 die ultraliberalen Arbeitgeberrechte eingeschränkt, immerhin darf man jetzt keine Frau mehr aufgrund einer Schwangerschaft entlassen. Dennoch vertritt die Juristin derzeit 9 Fälle vor Gericht, in denen genau das passiert ist. Dass Frauen sich überhaupt gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz wehren, gilt aber allein schon als Erfolg. Die geschlechtsspezifische Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt ist Raisa Lipertigliani ein Dorn im Auge. Derzeit bereitet sie eine Verfassungsklage vor, um eine detailliertere Ausarbeitung der Vorschriften gegen diskriminierende Fragen im Vorstellungsgespräch zu erzwingen.
All those problems which are related to women labor rights in Georgia, gender-based discrimination.
Alle Formen der Diskriminierung auf dem georgischen Arbeitsmarkt sind nicht nur eine Frage der Gesetze, sondern auch der Traditionen und Stereotype. Für uns wäre es etwa wichtig, Gerichtsverfahren wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu führen. Und wir kennen Frauen, die Opfer davon wurden. Aber keine von ihnen ist bereit, vor Gericht zu gehen. Es fehlt ihnen das Bewusstsein dafür, dass das äußerst wichtig wäre. Aber sie schämen sich und sie wollen ihre Familien schützen, selbst bei vertraulichen Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Mittlerweile organisiert der Georgische Gewerkschaftsbund monatlich bis zu 10 Workshops, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über ihre Rechte aufzuklären und besonders Frauen für Diskriminierung am Arbeitsplatz zu sensibilisieren und ihnen Mut zu machen, sich dagegen zu Wehr zu setzen. Gerade durch die öffentlich diskutierten Gerichtsprozesse habe das Bewusstsein merklich zugenommen. Dennoch bleibt bis zur echten Gleichberechtigung noch eine lange Wegstrecke zu bewältigen. Dabei gibt es durchaus Belege für eine gelebte Emanzipation gegen überkommene patriarchalische Traditionen. Ein gutes Beispiel dafür ist etwa die 23-jährige Unternehmerin und Aktivistin Anania Gashashelatze. Ungeniert und mit viel Humor tritt sie gegen die Moralvorstellungen der orthodoxen Kirche und jedwede politische Autorität an. Vor etwas über einem Jahr gründete Gashashelatze das Start-up Aisa Condoms, einen Versandhandel für Kondome und Sextoys. Eine ungehörige Provokation für das georgische Patriarchat. Damit nicht genug. Die Verpackung der Präservative schmücken frech-ironische Motive. Das Modell zum 10. Jahrestag der russischen Invasion in Südossetien zeigt, in Anspielung an die verregnete WM-Preisverleihung in Moskau, Wladimir Putin unter einem Regenschirm. Darunter der Slogan »Every dick needs protection«. Ein anderes Motiv, das Königin Tamar zeigt, eine Säulenheilige der georgischen Kirche und Mutter der Nation, verzierte Gashashelatze mit dem Spruch »I don't want to be your mother«, »Ich will nicht eure Mutter sein«. Von der Empörung der Traditionalisten lässt sich die junge Frau mitnichten einschüchtern.
Ich habe den Eindruck, die Kirche und die Traditionalisten haben sich nicht richtig über meine Produkte informiert. Sie verstehen nicht, worum es geht. Ich will ja keineswegs religiöse Gefühle verletzen. Ich weiß, dass ich es mit vielen Gegnern zu tun habe, aber ich bin mir sicher, dass wir mehr sind. Denn, Hand aufs Herz, am Ende gewinnt doch immer die Vernunft. Das Patriarchat und die Traditionalisten sollte man vielleicht am besten in die Liste der bedrohten Arten aufnehmen.
AISA-Kondoms, das heißt so viel wie die da und spielt darauf an, dass die Georgier an der Ladentheke zu verschämt sind, nach Kondomen zu fragen. Neben dem offenbar florierenden Online-Handel hat Ananya Gashashiladze Kondomautomaten in Tiflis und in Batumi aufgestellt. Außerdem ist sie auf Musikfestivals unterwegs, damit, so sagt sie, die Leute dort ihren Spaß haben können. Zudem will sie demnächst ein Geschäft in Tiflis eröffnen, was einigen Mut beweist. Zwei Sexshops in der Hauptstadt wurden in der Vergangenheit von traditionalistischen Schlägertrupps zerstört. Und dennoch, die georgischen Frauen seien emanzipiert und unabhängig, meint Ananya Gashashiladze. Sie allein sollten entscheiden, ob sie Kinder kriegen wollen oder nicht. Wie hart die Bretter des Patriarchats auch sein mögen, die Forderungen nach der Gleichberechtigung der Geschlechter machen sich immer mehr Georgierinnen zu eigen und auch Georgier. Die mangelnde politische Partizipation und die häusliche Gewalt gegen Frauen sind zwei der Themen, die Dimitri Tskitishvili umtreiben. Tskitishvili ist Mitglied des Rates für Geschlechtergleichheit des georgischen Parlaments. Die offizielle Statistik verzeichnet für das Jahr 2017 23 sogenannte Ehrenmorde von Männern an Frauen mit steigender Tendenz. Das ist für ein Land mit gerade einmal 3,4 Millionen Einwohnern überdurchschnittlich viel.
Was häusliche Gewalt angeht, haben wir im letzten Jahr die Istanbul-Convention unterzeichnet, was ein großer Schritt für Georgien war. Jetzt werden wir versuchen, geschlechterbezogene Gewalt als eigenen Straftatbestand ins Strafgesetzbuch aufzunehmen. Das wird der staatlichen Autorität mehr Zugriffsmöglichkeiten geben. Bereits heute erstatten mehr Frauen als früher Anzeige wegen Gewalt in der Ehe, was nicht unbedingt bedeutet, dass es mehr Gewalt als früher gibt, sondern vor allem, dass das Bewusstsein dafür gewachsen ist.
They see the more institutional support from the state and they are approaching more and more, and which means that our institutional framework are became much more effective.
Ob der neue Straftatbestand wirklich eingeführt wird, scheint momentan fraglich. Ein erster Versuch im vergangenen Jahr ist gescheitert. Immerhin hat Innenminister Georgi Gacharia eine eigene Polizeieinheit für geschlechterbezogene Straftaten eingerichtet, betont Dimitri Tskitishvili. Der unprätentiös und offen auftretende Abgeordnete der Koalitionspartei Georgischer Traum macht sich glaubhaft für die Sache der Frauen stark, auch was deren politische Partizipation betrifft. 15% der georgischen Abgeordneten sind Frauen. In den regionalen Parlamenten ist ihre Anzahl noch deutlich geringer.
Das Hauptproblem ist, dass die Politik noch immer als ausschließliche Männerdomäne angesehen wird. Männer machen die Regeln im Politikbetrieb. Die meisten von ihnen sehen da keinen Platz für Frauen, mit dem Argument, die Politik sei eben ein dreckiges Geschäft und Frauen sollten sich besser um den Haushalt kümmern. Immerhin haben wir in unserer Partei einige hochrangige Posten mit Frauen besetzt, aber das ist noch nicht genug. Einerseits ist es ein mentales Problem, dass Frauen den Zugang in die Politik versperrt. Aber daneben tragen die Frauen bei uns auch die Verantwortung für die Familie, sodass sie schlicht keine Zeit für ihre berufliche Entwicklung finden, ob in der Politik, als Unternehmerin oder als Angestellte. Die soziale und ökonomische Emanzipation der Frau ist der wichtigste Baustein dafür, dass wir in allen anderen Bereichen weiterkommen.
Most important element to achieve success in all other directions.
Dimitri Tskitishvili ist einer von 3 Männern und 14 Frauen, die sich im Rat für Geschlechtergleichheit des georgischen Parlaments für die Belange der Frauen einsetzen. Er ist zuversichtlich, dass der Gedanke der Gleichberechtigung in der politischen, öffentlichen und auch privaten Sphäre nicht mehr aufzuhalten sein wird. Immerhin habe Georgien in der Ersten Republik 1919 die erste Abgeordnete ins Parlament gewählt. Es gelte nun, sich von den engen Grenzen des sowjetischen Frauenbildes zu lösen und mit der orthodoxen Kirche in einen offenen Dialog zu treten, meint Tskitishvili. Wenn es stimmt, was Karl Marx einmal sagte, dass der Fortschritt einer Gesellschaft sich exakt messen lässt an der Stellung des schönen Geschlechts, dann hat Georgien noch einigen Reformbedarf. Die für eine solche Entwicklung nötige politische und gesellschaftliche Dynamik ist dabei vielerorts vorhanden. Die Georgier müssen sich die Frage stellen, wie ernst es ihnen ist mit der Hinwendung zum Westen und der kritischen Überprüfung patriarchischer Traditionen. Ein Rosinenpicken, wie es etwa dem mächtigen Milliardär Levan Vasace vorschwebt, der liberale Wirtschaftsregeln und sogar die Pressefreiheit aus dem Westen übernehmen will, zugleich aber Minderheitenrechte unterbinden und Frauen auf das Dasein als Familienmütter reduzieren möchte, wird nicht aufgehen.